Teil 1. Vive la Reine. Paris im April 1957. Kapitel 1. Die Queen wusste gleich, dass sie einen fatalen Fehler begangen hatte, bildlich ausgedrückt. Mais bien sûr, Madame, tout de suite. Beim Candlelight-Dinner im Louvre, am zweiten Abend ihres ersten Staatsbesuchs in Frankreich, hatte sie vielleicht eine Idee zu sehnsüchtig erwähnt, dass sie die Mona Lisa noch nie gesehen habe. In der Salle de Caryatides des Museums tummelte sich Le Tout Paris. Alle Minister, bekannten Gastgeberinnen und bedeutenden Würdenträger schienen anwesend zu sein. Dicht gedrängt und aufs Edelste gekleidet saßen sie da und beobachteten sie. Aber abgesehen von der einen oder anderen Statue und der herrlichen Decke hatte sie noch keine Kunst zu sehen bekommen. Nach einer kurzen Besprechung der führenden Köpfe des Museums jedoch trugen zwei Angestellte den Leonardo in den Saal, prächtig in seinem reich verzierten, vergoldeten Rahmen. Sie lehnten ihn für sie an einen Stuhl, und es war absolut außerordentlich. Diese zwei berühmten Augen, die sie geheimnisvoll unter ihren schweren Lidern her anstarrten. Man kannte das Bild so gut als Illustration für alles Mögliche, dass es erstaunlich war, das Original vor sich zu haben. Die Queen fühlte für einen Moment, was viele Menschen empfinden mussten, wenn sie ihr gegenübertraten. Für die riesigen Erwartungen, die man mit dem Porträt verband, schien es so aus der Nähe, im flimmernden Licht, bemerkenswert menschlich. Hinter den Augen sah die Queen eine junge Frau, auf schöne Weise gefasst und ein wenig verlegen, weil sie so genau betrachtet wurde. »Ich weiß, wie du dich fühlst«, dachte sie. Die Malerei war wundervoll, doch es war schwer, sich darauf zu konzentrieren, während sich alle vorbeugten und ihre Reaktion sehen wollten. »C'est merveilleux, n'est-ce pas?« sagte sie und war sich dabei voll bewusst, dass dies wohl das Understatement ihres Besuchs schlechthin gewesen war. Kurz darauf, als in einem anderen prächtigen Salon weitere Große und Gute zu ihnen stießen, geriet die Queen noch stärker in den Mittelpunkt. Hunderte Menschen drängten sich heran, um sie zu begrüßen. Spitze Ellbogen groben sich in eingezwängte Taillen, und alle wollten ihr nahe sein, sie besser sehen. Irgendwann schwappte die Menge in einer Welle vor, und die Queen konnte den Druck spüren. Sie wurde eingeklemmt, und es blieb kaum Raum zum Atmen. Einen Moment lang bekam sie fast Angst. Es war befriedigend, so beliebt zu sein, doch in diesem Augenblick wäre sie dankbar gewesen, der Situation mit heiler Haut und intakter Garderobe entkommen zu können. Aber dann dachte sie daran, was ihre Großmutter, Queen Mary, sagen würde, und sie fasste sich und ließ sich nichts anmerken. Ihr Blick glitt über das Meer erwartungsvoller Gesichter, aus dem zwei hervorstachen. Eines sah nicht direkt zu ihr, sondern zu jemandem in der Menge hinter ihr. Es verzog sich kurz zu einer ungeschützt düsteren Miene, und in den Augen blitzte blanker Hass auf. Die Queen hatte solch einen Blick verschiedentlich in Windsor gesehen, als Teenager, wenn Offiziere oder ihre Familien die übelsten Grausamkeiten des Krieges beschrieben. Sie wusste, wer der Mann war, kannte seine Geschichte und glaubte zu wissen, zu wem er hinstarrte. Das andere Gesicht ließ den Blick mit unverhohlener Verachtung durch den Raum schweifen, den Mund frustriert zusammengepresst. Endlich fanden die Augen ihre und wurden auf der Stelle völlig ausdruckslos. Aber die Queen hatte genug gesehen. Sie kannte ihren Besitzer nur zu gut. Sie hatte verschiedene Dinge zu erledigen, wenn sie nach Hause kam, denn es war klar, dass jemand aus ihrem engsten Umkreis versuchte, ihren Besuch zu sabotieren. Eine entsprechende Antwort darauf war schwierig, und sie musste vorsichtig vorgehen, war sie doch nicht wirklich sicher, wem sie trauen konnte. Im Auto zurück zur britischen Botschaft sagte sie zu Philipp: »Ist dir eigentlich aufgefallen, dass sie uns heute Abend Austern serviert haben?«
»Ja, und zwar sehr gute.«
Er schenkte ihr ein wissendes Lächeln, bevor er die Brauen leicht zusammenzog.